eine Podcast-Folge für Unternehmer und Selbstständige und die, die es werden wollen. Und insbesondere, wenn du aus Österreich kommst und dich auch für das Thema Steuern interessierst. Das ist eine Interviewfolge mit Roman. Roman ist Steuerberater in Österreich, aber auch Vollblutunternehmer und berät auch Unternehmen. So, und jetzt kommt direkt das Interview und alle Daten, die du brauchst, weil du wirst später neugierig sein, wer ist Roman, wo gibt es noch mehr? Ganz nebenbei, Roman hat einen YouTube-Kanal mit über 400 YouTube-Videos in dem Bereich. Also, werden wir verlinken in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, die Frage stelle ich mir auch bei jedem YouTube-Video. Ich stelle mir die Frage, ist das das richtige Video für mich? Lohnt sich das Video? Deshalb, ich habe jetzt 10 Stichworte für dich und dann kannst du entscheiden, ob sich dieses Video für dich lohnt. 10 Stichworte: zu schnell vergesellschaften, viel zu schnell irgendeine GmbH gründen oder keine Vertriebskompetenz oder Unternehmer kennen ihre Zahlen nicht und können sie nicht interpretieren. Vielen fehlt das richtige Umfeld für den Austausch und für die Ideenfindung. Tappen in teure Steuerfallen, wissen nicht, wie sie steueroptimiert Vermögen aufbauen, wollen mit Gewalt schon ganz am Anfang in eine steueroptimierte Struktur. Wichtige Entscheidungen werden impulsiv getroffen und nicht mit dem Steuerberater besprochen. In Abhängigkeit begeben, zum Beispiel in Abhängigkeit von Banken, und die Bonität im Auge behalten. 10 Stichworte. Und jetzt kommt ein ganz spannendes Interview. Spannend für alle Selbstständigen, für alle Unternehmer und für alle, die planen, Unternehmer oder selbstständig zu werden. Oder auch die, die schon länger sind. Und jetzt kommt noch ein Bonus dazu. Mein Gesprächspartner ist Österreicher. Und jetzt gibt es das allererste Video in meinem Kanal, beziehungsweise die allererste Podcast-Folge in meinem Kanal, bei der ein österreichischer Steuerberater mal den Blick auf diese Themen wirft. Und damit, lieber Roman, herzlich willkommen in diesem Interview.
Hallo Dirk, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich, weil ich habe immer wieder Steuertipps gegeben. Und also nicht ich habe die Steuertipps gegeben, sondern Burkhard Küpper. Mhm. Und wir beide sind ja mit Burkhard zusammen in der Jetstream und deswegen kennen wir uns da gut und tauschen uns gut aus. Und meine Bitte war, können wir das mal für Österreicher machen, weil ich schon einen relativ hohen Prozentsatz habe von Österreichern, auch in meiner Community. Und wir haben aber jetzt nicht das reine Steuerthema, sondern wir haben wirklich das Thema Unternehmer. Das heißt, wenn du jetzt als Deutscher, als Schweizer zuschaust und sagst, jetzt kann ich abschalten, weil das ist ja nichts für mich, großer Denkfehler. Hier sind Grundprinzipien dabei und die sind egal, auf welchem Planeten du lebst, in welchem Land du lebst und in welcher Branche du bist. Also Roman, ich gebe dir die Stichworte und dann bin ich gespannt, wie du die interpretierst. Und ich fange mal oben an. Zu schnell vergesellschaften. Was ist damit gemeint?
Genau, das passiert sehr häufig, dass man jemanden kennenlernt, zum Beispiel jemanden auf der Vertriebsoffensive. Man kommt gleich ins Gespräch, man ist sich sympathisch. Man merkt, okay, schau, du bist in einem ähnlichen Bereich wie ich, das würde sich perfekt ergänzen. Na, bündeln wir nicht unsere Kräfte, machen wir eine Gesellschaft. Ziehen wir gemeinsam einen Strang, gemeinsam sind wir stärker. Und das ist so wie beim Dating, rosa-rote Brille auf und man will gleich heiraten, so in die Richtung. Genauso geht es auch bei der Vergesellschaftung. Das heißt, man ist sehr schnell dabei, dass man sagt, gut, okay, gründen wir eine gemeinsame Company, gehen wir zum Notar, gründen wir eine GmbH und geht schon los. Am Anfang voll motiviert, euphorisch, aber mit den Wochen, mit den Monaten merkt man dann, dass doch vielleicht alles nicht so perfekt passt und dann kommen schon mal kleine Problemchen und die schaukeln sich dann immer mehr auf, bis es einfach nicht mehr geht. Und wenn man sich zu schnell vergesellschaftet hat, wie gesagt, ich sage immer, das ist so wie heiraten. Beim Heiraten ist es auch so, man prüfe, wer sich ewig bindet, heißt das normalerweise. Das heißt, man sollte doch schon ein paar Jahre Probelauf machen, sagen wir es mal so, bevor man den Schritt geht, weil eine Scheidung ist sehr aufwendig und kostspielig und genauso bei der Gesellschaft der Trennung, nur dass das sogar noch teurer werden kann und sich noch länger ziehen kann. Und da steht auch viel mehr auf dem Spiel in dem Sinn aus wirtschaftlicher Sicht, weil natürlich, wenn auch Mitarbeiter dabei sind und so weiter, im Worst Case geht das alles dann zugrunde. Und deswegen sollte man, wenn man so etwas vorhat, einmal schon zusammenarbeiten, aber nicht in der gemeinsamen Gesellschaft, sondern man sagt, okay, gut, wenn das zum Beispiel zwei Einzelunternehmer sind, der eine bekommt einen Auftrag für den Kunden und der andere arbeitet dem anderen zu, im Werkvertrag zum Beispiel, um eben gemeinsam halt an dem Projekt zu arbeiten, aber nur einer hat die Oberverantwortung und verrechnet an den Kunden und der andere verrechnet halt an den, als Subunternehmer an den Hauptauftragnehmer. Und wenn das einige Male durchgespielt wird, vor allem wenn es auch mal zu Problemen kommt, wo es ums Geld geht und so weiter, wenn man das wirklich gut lösen kann und man hat ein, zwei Jahre so durchgespielt, dann könnte man sagen, na gut, okay, wie machen wir es, wie schaut es aus? Können wir nicht diese beiden Einzelunternehmen steuerneutral in eine GmbH übertragen und machen dann gemeinsam weiter? Das wäre so ein Punkt, den ich empfehlen würde und nicht gleich sofort sagen, ja, passt, gründen wir eine GmbH und machen wir gemeinsam weiter.
Okay, was ist mit dem Gedanken zu sagen, beide behalten ihr Kerngeschäft und gründen aber eine Vertriebs-GmbH, die nur den Vertrieb abwickelt, den die gemeinsam machen? Was ist damit?
Das wäre sozusagen eine Leitvariante von der Gleichvergesellschaften, wäre eine Möglichkeit, um das Risiko aus dem Kerngeschäft draußen zu halten. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wie man so eine mittlere Variante macht. Wir sagen immer so, der österreichische Weg, machen wir einen Kompromiss. Und das wäre halt so ein Kompromiss, in dem jeder sein eigenes Kerngeschäft behält. Und da ist das Risiko überschaubarer. Also wenn man unbedingt eine Vergesellschaftung anstrebt, wäre dein Weg der zu bevorzugende und nicht sofort alles auf eine Karte setzen, ja.
Ja, okay. Lass mich kurz da eine kleine Anekdote reinbringen. Ich habe 1993 mit zwei Kollegen und Freunden eine GmbH gegründet, meine erste GmbH, 1993. Die Geschichte habe ich ganz selten bisher erzählt. Wir haben die GmbH gegründet, einen Sportartikel Großhandel. Wir haben ein Büro angemietet, die Freundin von einem ist dann unsere Sekretärin geworden, die haben wir angestellt und wir fanden das total klasse. Aber jeder hatte sein Kerngeschäft und am Ende hat die GmbH immer nur die Reste bekommen. Und nach 2 Jahren haben wir das alles eingestellt, weil es keinen Sinn mehr gemacht hat. Deswegen diese Idee zu sagen, jeder behält sein Kerngeschäft und wir machen noch. Im Zweifel wird sich jeder auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Das ist, glaube ich, nochmal richtig spannend. Was sagst du, wenn da zwei kommen und sagen, wir kennen uns jetzt seit einem halben Jahr, wir wollen eine Firma gründen, wir wollen 50-50?
50-50 klingt im ersten Augenblick sehr fair und vernünftig. Das Problem ist allerdings, man muss sich immer einig sein und immer in dieselbe Richtung wollen. Und wenn eben dann einmal der Punkt kommt, wo der eine sagt, nein, wir machen das jetzt links rum und der andere sagt, nein, wir machen das rechts rum und wir sind bei 50-50, dann ist man quasi handlungsunfähig. Das klingt zwar auf den ersten Augenblick 50-50 viel harmonischer, Friede, Gleichberechtigung, aber schlussendlich herrscht im schlimmsten Fall Stillstand und es bewegt sich gar nichts mehr. Deswegen empfehle ich zumindest 49-51, also dass einer das Zügel an der Waage ist, um eben da sich durchsetzen zu können. Oder wenn man es wirklich ausgeglichen haben möchte, dann 49-49 und irgendjemand, der Schiedsrichter noch dabei, eine dritte Person, die halt die anderen Prozente hat, um eben sozusagen das Zügeln auf der Waage zu sein.
Okay, super. So, dann zweiter Punkt ist keine Vertriebskompetenz. Du hast eben gesagt, das ist mehr mein Thema, aber ich will es ja von dir gerne wissen. Deswegen, was ist deine Erfahrung, was rätst du?
Wir haben einige Unternehmer, die ein sehr tolles Geschäftsmodell haben, vor allem ein sehr krisenfestes, zukunftssicheres Geschäftsmodell, aber sie bringen die PS nicht auf die Straße. Das heißt, man hat eine gute Erfindung, möchte die umsetzen, aber ist halt vertrieblich ungeschickt und bringt sich dann den Mann und somit ist die ganze Erfindung in dem Sinn wertlos, wenn man sich da anbekommt. Oder anderes Thema, wir haben auch zum Beispiel einen Kunden, hatte ich mal eine Service- und Handelsgesellschaft. Die wollten sich eher mehr auf den Service fokussieren, weil im Service ist ja direkt gleich das Geld da, da kann man leichter Geld verdienen. Der Handel ist so eher als lästig empfunden worden. Man muss dann einen Schauraum haben, das kostet alles Geld und die Motivation war dann nicht sonderlich da und eher dann muss man auch immer jemand im Schauraum sein, jemand muss Ansprechpartner sein und mit den Öffnungszeiten war das teilweise so wie auf einem Amt, also kaum offen und dementsprechend Fokus auf Service. Das Problem ist allerdings, wenn ich nichts verkaufe, habe ich nachher nichts zu servicieren. Und beim Verkauf sollte man eigentlich auch Geld verdienen. Und da haben wir einige schon gesehen, die sich da sehr ungeschickt angestellt haben und somit natürlich auch im Backend in dem Sinn dann auch zu wenig Umsatz hatten.
Am Ende 90% der Unternehmen scheitern, weil sie den Vertrieb nicht drauf haben. Ja. Okay, Nummer 3. Die meisten kennen ihre Zahlen nicht, beziehungsweise können sie nicht interpretieren. Also jetzt mal wirklich von 100 Mandanten, an die du dich alle erinnerst, wie viele davon können ihre Bilanz oder ihre BWA wirklich lesen?
Wenn es gut hergeht, vermutlich ein Drittel.
Wow.
Aber das sind die, die es wirklich interessiert. Also wir versuchen, wenn wir eine Bilanzpräsentation machen, dass wir das wirklich auch Schritt für Schritt erklären. Was heißt das? Was ist soll und haben? Was ist der Unterschied? Wieso ist die Eigenkapitalquote so wichtig? Damit eben der Kunde, der auch dafür bezahlt für den Jahresabschluss, das auch versteht. Das heißt, der Jahresabschluss ist ja nicht nur ein Must-Have, damit das Finanzamt eine Ruhe gibt und damit ich der Bank was geben kann, sondern auch für mich als Unternehmer, als Geschäftsführer ja auch ein wichtiges Tool, um das Unternehmen zu führen. Das heißt, es ist auch wichtig, dass man auch versteht, was steht da drinnen, wieso ist es dazu gekommen und welche Hebel habe ich, um das Ganze zu verbessern fürs nächste Jahr zum Beispiel. Und wir haben das öfter so, dass wir auch ich mache auch strategische Steuerberatungen, wo es nur um die Strategie geht, wo wir nicht die laufende Betreuung machen. Und wenn wir da auch die Zahlen öfter bekommen, dass eben der Kunde gar nicht so richtig weiß, was da drinnen steht, er bekommt halt die Auswertung vom Steuerberater per Mail zugeschickt und das war's. Wird so quasi alleine gelassen mit den Zahlen und dann will man, sage ich, nicht die Blöße geben, dass man zum Steuerberater sagt, komm, erklären wir mal das, was heißt das überhaupt? Viele trauen sich dann nicht, versuchen selbst irgendwas zu interpretieren und das Einzige, was sie halt erkennen können, ist ja, unten steht dann eine Summe Gewinn oder Verlust mit einer Zahl und die wird dann für bare Münze genommen. Das Problem ist allerdings, dass diese BWAs, die Unterjährigen, ja nicht die gleiche Qualität haben wie ein Jahresabschluss. Das heißt, wenn jetzt da zum Beispiel 20.000 Euro Gewinn rauskommt, heißt das noch lange nicht, dass ich wirklich 20.000 Gewinn erlöst habe im Jahr. Es könnte sein, durch Bewertung von noch nicht abgerechneten Leistungen, Vorratsbewertung und so weiter, kann daraus rauskommen, dass ich 1 Million Gewinn habe. Oder umgekehrt, ich kann einen großen Verlust haben. Genauso kann es sein, dass die Abschreibung unter dem Jahr noch nicht verbucht wurde. Das heißt, mir fehlt auch ein großer Aufwandspunkt, wenn ich zum Beispiel sehr anlagenintensiv bin. Den habe ich dann auch nicht in dieser BWA. Das heißt, hier ist noch sehr, sehr viel Aufholbedarf, um zu wissen, eben was habe ich erreicht und vor allem, was heißen die Zahlen und welche Qualität haben die Zahlen, wie weit sind die schon und was fehlt noch.
Wie oft im Jahr sollte ich dieses Gespräch suchen?
Das kommt auf die Größe des Unternehmens drauf an. Einmal im Jahr ist sicher zu wenig. Wenn ich jetzt wirklich mehrere Mitarbeiter habe, expandieren möchte und ernsthaft an meinem Unternehmen zufolge interessiert bin, sollte ich das spätestens halbjährlich oder einmal im Quartal, so alle 3 Monate vielleicht. Monatlich wäre vielleicht zu kurz, weil es zu kurz Intervall ist, aber so alle 3 Monate immer nach Quartalsende, wenn ein Quartal vorbei ist, diese Zahlen analysieren, auch gemeinsam gerne mit dem Steuerberater und auch zu besprechen, wo stehe ich jetzt gerade, idealerweise in Kombination mit einer Unternehmensplanung. Das heißt, ich habe mal schon eine Planung für das heurige Jahr gemacht, auch für die nächsten Jahre und dann eben eine Soll-Ist-Analyse machen. Wo ist das erste Quartal, wo stehe ich da jetzt, wie ist es gelaufen und wie schauen die Planzahlen aus. Jetzt haben wir ja schon Juli, das heißt das erste Halbjahr. Wie weit sind wir von den Sollzahlen entfernt? Sind wir über Soll? Dann ist es gut, dann müssen wir schauen, okay, wo haben wir vielleicht etwas zu konservativ geplant? Sind wir darunter? Dann müssen wir uns natürlich überlegen, warum und wieso sind wir nicht dort, wo wir sein sollten? Also so eine Abweichungsanalyse machen, um eben on track zu sein, um die Unternehmensplanung auch zu erfüllen. Jetzt Mitte des Jahres haben wir noch ein halbes Jahr Zeit, das Ganze wieder hinzubekommen. Wenn wir das gar nicht machen und erst beim Jahresabschlussgespräch uns das anschauen und wenn das Jahresabschlussgespräch vielleicht 9 Monate nach dem Bilanzstichtag ist, dann ist ja schon wieder fast ein neues Jahr vergangen, dann macht ja das überhaupt keinen Sinn, wenn ich dann erst das Feedback bekomme, wie ist das alte Jahr gelaufen. Also in kürzeren Intervallen ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Also quartalsweise oder mindestens halbjährlich. Genau. Jetzt habe ich bei Burkhard Küpper gelernt, dass der deutsche Steuerberater nicht mal einen Tag in seiner Steuerberaterausbildung hat zum Thema Betriebswirtschaft. Nicht mal einen Tag. Das mag in Österreich anders sein, aber wie kann ich denn sicherstellen, dass mein Steuerberater selber diese Zahlen richtig interpretieren kann und mir auch wirklich betriebswirtschaftliche Hilfestellung geben kann, dass ich weiß, was ich jetzt möglicherweise als nächstes mache oder lasse. Wie kann ich das sicherstellen?
Das ist bei uns in der Ausbildung Gott sei Dank anders. Wir haben sehr intensiv Betriebswirtschaft und sehr intensiv Steuerrecht und allgemeine Rechtsthemen. Also die Steuerberaterausbildung wird bei uns alle paar Jahre immer wieder weiterentwickelt und noch umfangreicher gemacht. Jetzt aktuell die aktuellen Berufsanwärter werden sicher schwitzen, weil es jetzt inzwischen noch mehr Prüfungen gibt. Also die Anzahl der Prüfungen sind mehr geworden, um eben sich mehr auf die fachlichen Themen einzulassen. Das heißt, da sind wir in Österreich betriebswirtschaftlich, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Natürlich kristallisiert sich dann in der Steuerberaterpraxis schon heraus, der eine mag lieber mehr Betriebswirtschaft, der eine mehr Steuerrecht. Also jeder hat halt dann so seine Spezialgebiete, in denen er gut ist. Und da, sagen wir mal so, der interessierte Mandant merkt es, ob sich der jetzt in dem Feld gut auskennt, weil wenn sich jemand gut auskennt, brennt er für die Sache, ist motiviert dabei. Er bringt sehr viele Verbesserungsvorschläge und Inputs, wie man das verbessern könnte. Und auch noch leicht verständlich. Das heißt, der Mandant weiß dann, okay, jetzt habe ich sogar kapiert, was ich machen soll. Und ich denke mir, wenn man wirklich mit Leidenschaft dafür brennt und sich gut in der Sache ist und man kann das gut rüberbringen, dass der Mandant das dann schon sehr spürt, dass ich da richtig aufgehoben bin.
Ich halte es für eine gute Idee, den operativen Steuerberater, der mein ganzes, ich sag mal, Tagesgeschäft macht, daneben noch jemanden zu haben, der auch da noch mal drauf guckt. Ich sehe das bei uns im Mentoring-Programm. Da gibt es immer die Session mit Robert Klipp. Das ist der geschäftsführende Gesellschafter von MyBestConcept, absoluter Marketing, Online-Marketing-Profi. Und jetzt kommen die Teilnehmer mit den Ergebnissen, die ihre Agentur gemacht hat oder die ihre Mitarbeiter gemacht haben, die kommen damit zu Robert und sagen, Robert, gib uns mal ein Feedback. Und ich kriege das manchmal mit und denke mir, boah, gut, dass du gefragt hast, weil die Agentur völligen Unsinn erzählt hat, weil die falschen Kennzahlen wirklich beobachtet werden. Und Robert legt dann den Finger in die Wunde und sagt, das ist völlig daneben und das funktioniert nicht und hier musst du aufpassen. Wie ist das? Könnte ich als Österreicher oder vielleicht auch als Deutscher mit meinen Zahlen einmal im Halbjahr, einmal im Jahr zu dir kommen und du guckst da mal drauf, vielleicht auch ohne zu wissen, wer der Kollege ist, und dann gibst du mal deine Interpretation? Ist das sinnvoll? Machst du sowas?
Das mache ich regelmäßig. Das heißt, wir haben eine Kanzlei, wo wir auch alles anbieten, das Komplettpaket, aber wir machen nur die strategische Beratung. Das heißt eben als Sparringspartner mal schauen, schau mal drüber über die Zahlen, hast du noch Ideen oder ich habe jetzt einen gewissen Plan, den ich umsetzen möchte, wie zum Beispiel, ich möchte meine persönliche Holdingstruktur aufsetzen, aber mein Steuerberater, der macht das solide gute Arbeit, aber dafür fehlt ihm die Kreativität und die Erfahrung, der Weitblick in die Richtung, sowas kommt so häufig vor, dass wir das dann konzipieren und umsetzen oder die Umsetzung begleiten und der Haus- und Hofsteuerberater bleibt. Oder sie merken dann allgemein, dass sie doch vielleicht wechseln sollten, dann kommen sie komplett zu uns und wir machen das alles in-house. Für mich als Steuerberater ist es fast einfacher, wenn wir alles im Haus haben, weil ich dann die Zahlen da habe, die echten Zahlen. Ich bekomme unterm Jahr viel mehr mit vom Mandanten, das heißt, wir haben ja ein Strategiegespräch, da wissen wir, wo wollen wir hin. Und wenn wir das jetzt bei ein, zwei Meetings besprechen und dann wird das mit dem Haus- und Hofsteuerberater, mit dem eigenen Steuerberater umgesetzt, dann habe ich das aus dem Blick verloren. Ich sehe das dann nicht mehr und wenn sich der Kunde nicht mehr meldet, dann kommen wir nicht mehr zusammen und ich weiß nicht, wie das umgesetzt wird. Wenn wir die Umsetzung begleiten und laufende Zahlen haben, dann können wir genau schauen, sind wir noch on track, so wie wir die Strategie aufgesetzt haben? Hat sich irgendetwas verändert? Wenn ja, wie müssen wir anpassen? Und dann kommen wir viel schneller und viel leichter an dieses Ziel, das wir ursprünglich festgelegt haben. Ansonsten, wenn er sich nicht mehr meldet, ist halt schwierig dann zu schauen, ob das wirklich so umgesetzt wird. Und wenn wir auch die Buchhaltung zum Beispiel im Haus haben und es gibt irgendwo Probleme, das schlägt sowieso bis zu mir durch, beziehungsweise ich kann ja auch laufend dann in die Echtzahlen reinschauen in der Software, um genau sehen, wie hat sich das entwickelt und ist das genauso umgesetzt worden. Also beides ist möglich, aber ich persönlich finde es fast interessanter und spannender, wenn wir alles im Haus haben, weil wir das laufend tracken können.
Vielen fehlt das richtige Umfeld für den Austausch und die Ideenfindung.
Genau. Unternehmer wird man ja sehr schnell, selbstständig wird man sehr schnell. Man meldet sich beim Finanzamt, bei der Wirtschaftskammer und so weiter, dass das rechtlich alles passt. Oder man gründet eine Gesellschaft und dann wurschtelt man so vor sich hin und versucht halt seine Ideen umzusetzen. Das Problem ist allerdings, dass die wenigsten im Freundeskreis auch Unternehmer haben, vor allem die, die schon weiter sind, die erfolgreicher sind. Und die sind dann oft so alleingelassen und versuchen halt auch irgendwie, ja, ich habe ja einen Steuerberater, der wird mir das dann schon sagen, nur in den meisten Fällen, wenn man nicht danach fragt, wird man auch keine Antwort bekommen. Ich versuche halt dann doch gewisse Sachen unterstützend zu wirken und habe mir gedacht, es gibt in Österreich eigentlich nichts Wirkliches, was einen dabei unterstützen kann, so ein Umfeld zu schaffen. Dafür habe ich auch das Geschäftsführertraining entwickelt, um eben dafür einen Rahmen zu schaffen mit Unternehmern, um den Austausch zu haben, um sich weiter fortzubilden, neue Impulse zu bekommen und immer wieder frischen Input zu bekommen, damit man da das Unternehmen weiterentwickeln kann.
Okay, wir werden das Geschäftsführertraining entsprechend verlinken. Das richtige Umfeld für Austausch und Ideenfindung ist übrigens auch die Jetstream, ne? Werden wir auch verlinken. Okay, dann Nummer 5 ist Tappen in teure Steuerfallen. Also Rechtsform, erzähl mal.
Vielen Unternehmern und Selbstständigen ist gar nicht bewusst, wie schnell man in eine teure Steuerfalle tappen kann. Ich meine, die falsche Rechtsform zu haben, zum Beispiel starte im Einzelunternehmen und verpasse irgendwie einen Absprung in die GmbH, ist teuer, aber das kann man in vielen Fällen noch teilweise sanieren, indem man rückwirkend das Unternehmen überträgt und so weiter. Das ist schon mal ein Thema, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Viele Steuerberater haben das nicht so auf den Schirm. Die sind eher auf ganz kleine Unternehmen fokussiert. Die mögen so nicht so die GmbHs und irgendwann wird der Kunde zu groß. Und da ist halt das Thema, man muss halt den Absprung schaffen und sich dann anders umorientieren. Die teuren Steuerfallen, die wirklich gefährlichen Fallen, sind zum Beispiel eben das Thema, ich möchte vom Einzelunternehmen in die GmbH wechseln. Und der Steuerberater ist dann nicht so sattelfest in dem Bereich. Und ich denke mir, okay, na, jetzt haben wir Mitte Juli, ich gründe jetzt mal einfach eine GmbH, die wird 1 bis 2 Wochen dauern, dann habe ich sie Ende Juli. Dann könnte ich sagen, gut, ab 1. August rechne ich alles schon mit der GmbH ab, ich schaue, dass ich bis dahin ein Logo habe, eine Steuernummer, eine OID-Nummer, also alles, dass alles passt, dass ich einsatzbereit bin, lasse Stempel machen und so weiter. Und die nächste Rechnung schreibe ich dann einfach schon ab August mit der GmbH und beim Einzelunternehmen mache ich nichts mehr. Das wäre so eine Steuerfalle, weil dann habe ich nämlich meinen Betrieb in die GmbH übertragen und das Ganze aber so, dass ich es aus steuerlicher Sicht fiktiv den Betrieb veräußert habe. Das heißt, ich habe den Betrieb verkauft zum Wert zum jetzigen Zeitpunkt und habe als Gegenleistung bekommen einen höherwertigen Anteil an meiner Beteiligung. Also meine Beteiligung in der GmbH ist dadurch wert worden, weil vorher war sie leer, jetzt hat sie den Betrieb drinnen, der vielleicht 100.000, 200.000 Euro Gewinn macht im Jahr. Das heißt, da kommen schon 6-stellige Unternehmenswerte, vielleicht sogar 7-stellige Unternehmenswerte zusammen. Und das Finanzamt sagt, ja super, du hast jetzt deinen Betrieb übertragen und von diesem Unternehmen zur Tätigkeit 50% Einkommensteuer. Das wäre so ein Problem. Oder was wir auch in Österreich haben, Lohn- und Sozialdumping-Thematik. Das heißt, wenn ich meine Mitarbeiter unterentlohne, wir haben in Österreich die Kollektivverträge, das sind so Tarifvereinbarungen zwischen Arbeitgebervertreter und Arbeitnehmervertreter. Und wenn ich da eine Unterentlohnung habe, das kann leider sehr schnell passieren, weil die Lohnverrechnung ist sehr komplex und umständlich. Und wenn man da auch nur Fehler macht, versehentlich Fehler macht, rutscht man auch in das Lohn- und Sozialdumping und da sind die Strafen zum Beispiel sehr hoch. Also auch das könnten Themen sein. Sehr teuer werden auch die Scheinselbstständigen, das ist ja bei euch genauso das Thema, wenn man als Unternehmer jemanden einen Auftrag in Sub vergibt, so einen Freelancer zum Beispiel, und der ist aber wirtschaftlich abhängig von dir, weil der hauptsächlich für dich arbeitet und in deinem Betrieb auch eingegliedert ist, der hat vielleicht sogar einen eigenen Arbeitsplatz hier, arbeitet auch mit deinem Betriebsmittel als Arbeitgeber, dann ist es eigentlich ein Dienstnehmer. Und das Honorar, das du im Netto bezahlst, also das du bezahlt hast, abzüglich der Umsatzsteuer, das Nettohonorar, ist dann das Nettogehalt und darauf hochgerechnet werden auch Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten. Und das kann, wenn das über einen längeren Zeitraum geht und mehrere Mitarbeiter betrifft, kann das auch existenzbedrohend sein, was dann da rauskommt. Das wären so teure Steuerfallen, auf die man aufpassen muss, die erzählt einen aber nicht jeder. Und da diese Erfahrungen muss man selbst machen und deswegen habe ich auch ein Programm geschaffen, um eben nicht jeden Fehler selbst machen zu müssen.
Das ist das Geschäftsführer.
Genau, ja.
Genau.
Okay. Da geht es darum, ja.
Wie muss ich mir das vorstellen, Geschäftsführer-Training, wie sieht das aus?
Das Geschäftsführertraining ist ein 12-Monats-Programm. Das bedeutet, man ist 12 Monate dabei und alle 14 Tage, also in sehr kurzen Abständen, gibt es ein Zoom-Meeting in der Gruppe. Das startet immer mit einem fachlichen Vortrag von mir, um eben genau auf solche Themen einzugehen, wie zum Beispiel eben die Scheinselbstständigkeit. Was sind die Kriterien, die dafür sprechen, die dagegen sprechen? Welche sind stärker gewichtet? Worauf muss man aufpassen? Und wie kann man sowas wieder sanieren, wenn sowas eingetreten ist? Das heißt, wir nehmen uns einen Punkt heraus und machen da gehe ich genau in die Tiefe und da besprechen wir das. Das ist interaktiv. Das heißt, jeder kann sich freischalten und auch mitreden, Fragen stellen, wenn er was nicht verstanden hat. Oder ich habe gerade so einen Fall. Wir hatten das auch schon mehrfach, dass wir ein Thema besprochen haben und dann der Aha-Moment von einem Teilnehmer kommt, ich glaube, ich habe das Problem gerade. Und dann haben wir eben versucht, das zu lösen. Das heißt, da haben wir für den einen Kunden sich einen 5-stelligen Betrag an Abgaben gespart, rein nur durch diesen einen Call. Das heißt, da geht es wirklich um viel Geld, um eben für solche Sachen sensibilisiert zu werden. Das heißt, es geht nicht nur, wie kann ich Steuern sparen, sondern wie kann ich solche teure Fehler vermeiden. Das ist der eine Block und im zweiten Block werden die eingeschickten Fragen behandelt. Das heißt, es ist so wie bei dem Mentoring-Programm, man kann die Fragen vorab einreichen, da gibt es kein thematisches Limit, das heißt vollkommen egal welche Frage, die halt in das unternehmerische Leben passt. Als Steuerberater ist man sozusagen der Hausarzt des Unternehmens und für alle Fragen zuständig. Man schickt alle ein, ich kann mich darauf vorbereiten und man hat die Sicherheit, dass man nach diesem Call die Frage beantwortet hat und durch diesen kurzen Intervall ist es eben so, dass man halt wirklich als Geschäftsführer die Sicherheit hat, dass ich sattelfest im Unternehmen im Sattel drinnen setze, weil ich alle Fragen geklärt habe und ich weiß, was ich tue. Und ich weiß, was ich nicht tue, nämlich eben solche Fehler begehen. Und ich muss nicht jeden Fehler selber machen und dann bitter im Rahmen einer Betriebsprüfung feststellen, das war nicht so gescheit, das war nicht so gescheit, sondern ich weiß das schon vorher und kann mich dementsprechend richtig verhalten.
Okay. Ab wann macht es Sinn, in eine GmbH zu gehen? Ab welchem Umsatz, ab welchem Gewinn?
Ich würde mich da eher mehr am Gewinn orientieren. Als Faustregel könnte man so sagen, je näher man zu 100.000 Euro Gewinn kommt, desto eher macht die GmbH Sinn. GmbH macht halt einerseits aus abgabenrechtlicher Sicht dann Sinn, eben um Steuern zu sparen, um Abgaben zu sparen. Und wie gesagt, ab 80.000, 90.000 Gewinn könnte man schon darüber reden, ob die GmbH sinnvoller wäre. Es hängt natürlich auch davon ab, wie viel brauche ich privat für meinen Konsum. Um privat über die Runden zu kommen. Wenn ich privat jeden Monat 10.000 Euro benötige, dann schiebt sich die Grenze für die GmbH natürlich weiter weg. Wenn ich aber mit 2.000, 3.000, 3.500 Euro so auskomme, dann kann die GmbH auch schon unter 100.000 Euro einen Sinn machen. Das berechnen wir dann auch gerne und dann gehen wir die Berechnung durch und damit weiß man genau, okay, jetzt bin ich noch knapp darunter, aber wenn ich jetzt noch 20.000, 30.000 Umsatz mehr mache, dann könnte die GmbH schon spannend sein. So was berechnen wir dann auch, ja.
Okay, super. Gut. So, Nummer 6. Sie wissen nicht, wie Sie steueroptimiert Vermögen aufbauen.
Genau, sehr häufig kommt es vor, dass Unternehmer schon den Schritt in die GmbH gegangen sind, aber sich dann eben so einen Geschäftsführergehalt von 10.000 Euro zum Beispiel auszahlen. Und dann stelle ich mir die Frage, wieso macht das jemand? Weil ich so hohe Lebenshaltungskosten habe. Und dann kommt meistens, nein, ich zahle da 1.000 Euro in einen Kryptosparplan ein, 1.000 Euro in einen ETF und 1.000 Euro auf Sparbuch und um 500 Euro kaufe ich mir noch Edelmetall jedes Monat. Und der Rest wird halt für den privaten Konsum verwendet. Und da ist halt die Frage, muss das wirklich so sein, dass ich das privat privat vorentnehmen muss, um dann zu veranlagen? Oder wäre es nicht sinnvoller, das Ganze über die Firmenstruktur zu machen? Weil alles, was ich mir privat entnehme, wie gesagt, zahle ich im Worst Case 50% Einkommensteuer und dann auch noch Sozialversicherungsbeiträge drauf. Wenn ich das Ganze in der GmbH drinnen lasse, über meine Holdingstruktur spiele, spare ich mir die Hälfte an Steuern. Das heißt, ich habe mehr Cash oder mehr Liquidität zur Verfügung, die ich veranlagen kann. Und über einen langen Zeitraum habe ich dann den großen Vorteil, dass ich natürlich ein größeres Vermögen aufbauen kann, als wenn ich vorher alles versteuern muss und dann erst in die Veranlagung gehe. Und das kann man eben mit einer Firmenstruktur sehr gut machen.
Mhm. Nummer 7 finde ich extrem spannend. Sie wollen mit Gewalt schon eine steueroptimierte Struktur, obwohl sie noch keinen Cent verdienen.
Das kommt immer noch vor, das gibt es aber schon seit sehr langer Zeit. Mein Vater hat die Kanzlei 1986 eröffnet, das heißt, ich bin ja da schon groß geworden, immer mit dem Steuerthema. Und die Zeiten haben sich da nicht geändert, dass man ist motiviert, man möchte eine Firma gründen man verliebt sich so in Logo-Design und Homepage-Bauen und die Vorbereitung ist alles. Und dann auch noch, wie kann ich die Struktur aufbauen? Dann mache ich eine, gründe ich gleich eine GmbH, dann machen wir gleich GmbH mit Holding-Struktur und dann tun wir das noch optimieren und das automatisieren und nur vorbereiten und planen, aber nicht in die Umsetzung kommen. Da ist offenbar dann die Hürde oder die Angst für die Umsetzung so groß da, dass man sich nicht traut, das umzusetzen. Dann hat man so einen großen Kostenapparat verursacht, aber keinen Cent verdient und das ist dann auch schnell wieder vorbei. Das heißt, da eher die Empfehlung, fang mal an. Auch wenn es ein Einzelunternehmen ist, fang im Einzelunternehmen an. Da hast du geringe Kosten oder fast gar keine Kosten. Bist vollkommen flexibel, kannst schnell starten, gehst los. Und wenn du merkst, okay, das geht durch die Decke, das entwickelt sich gut, jetzt wird schon langsam teuer mit der Steuer, dann kann man ja auch rückwirkend eine Umgründung machen. Das heißt, ich kann in Österreich bis zu 9 Monate zurückgehen und quasi alles, also jetzt haben wir Juli angenommen, du würdest sagen, okay, du hast heuer gegründet und jetzt hast du schon, keine Ahnung, 200.000 Gewinn und du möchtest in die GmbH, dann könnten wir sagen, gut, gehen wir zurück zum Jahresanfang und schneiden das aus und fügen das in der GmbH ein und wir versteuern das in der GmbH dann. Also du hast die Möglichkeiten, auch nachher das noch in die GmbH zu übertragen.
Okay, super.
Aber du hast begonnen und hast schon Geld verdient.
Ja. Also es gibt auch hier eine kleine Anekdote. Wir haben vorletztes Jahr habe ich mit einem Partner zusammen eine Firma gegründet. Also die Idee für die Firma hatten wir im Sommer und wir haben sie dann aber erst gegründet zum 1. Januar des Folgejahres. So, ja. Und wir haben dann 6 Monate lang Aufträge eingesammelt. Wir sind am 1. Januar gestartet mit 1,8 Millionen Aufträgen. 1,8 Millionen. Wir hatten keinen Firmennamen, wir hatten kein Logo, wir hatten noch gar nichts. Aber wir hatten 1,8 Millionen Aufträge. Die sind auch nicht alle dann realisiert worden. Also es ist, weiß ich nicht, 20% oder so sind nicht mehr realisiert worden. Aber ein Start-up, kein Logo, keinen Firmennamen, wir hatten kein Büro, aber 1,8 Millionen.
Und es hat funktioniert.
Und es hat funktioniert, natürlich. Und das ist der Denkfehler. Die meisten denken erstmal, ich muss erstmal die komplette Infrastruktur schaffen, bevor sie anfangen zu verkaufen.
Manche Wege entstehen erst, indem man sie geht, oder?
Genau. Genau. So, dann sind wir bei Nummer 8. Wichtige Entscheidungen werden impulsiv getroffen und nicht mit dem Steuerberater besprochen. Zum Beispiel?
Das kommt leider immer noch vor. Ich habe auch schon ein paar YouTube-Videos dazu auf unserem Kanal veröffentlicht, um eben da eine Awareness zu schaffen. Aber passiert auch bei unseren bestehenden Mandanten. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine GmbH, eine operativ tätige, die geht gut. Und jetzt habe ich eine Idee für ein neues Geschäftsmodell und ich gründe eine neue GmbH. Die Überlegung ist sehr gut, aber wie gründest du sie? Gründest du sie jetzt privat? Dann musst du Geld rausnehmen, versteuern. Kostet wieder sehr viel, um eine neue GmbH zu gründen. Dann machen wir es einfacher, gründen wir gleich mit dieser GmbH eine neue GmbH. Dann kann ich gleich die Stammanlage mit den Gesellschaftsmitteln bezahlen. Klingt auf den ersten Blick gut und die Gründungskosten kann ich auch absetzen. In der gründenden GmbH zum Beispiel. Problem ist allerdings, jetzt habe ich einen operativen Betrieb mit einem Risiko drinnen und habe darunter eine Tochtergesellschaft, die auch wieder Risiko verursacht. Und wenn jetzt die alte Gesellschaft mal wirklich Probleme bekommt, im Worst Case ist diese Gesellschaft weg und auch die neue Tochter. Das heißt, in dem Fall wäre es sinnvoller, vorher mit dem Steuerberater zu sprechen, ob man nicht eine Holding aufsetzt vorher, die aktuelle Gesellschaft mit der Holding verbindet, dann Geld steuerfrei ausschüttet an die Holding, damit ein Vorteil in Österreich, die ist komplett steuerfrei, die Gewinnausschüttung an die Holding. Da zahlen wir nicht mal die 1,5%, die ist komplett. Und die Holding gründet eben dann die neue Tochter. Dann haben wir das auf sicheren Beinen aufgestellt und wenn eine Gesellschaft ins Wanken kommt, dann bleibt die andere davon unbeeindruckt. Das zum Beispiel wäre ein Thema. Oder anderes Thema, operativ tätige Gesellschaft hat überschüssige Liquidität. Da würde sich jetzt eine Immobilie anbieten, da ein gutes Angebot, kaufe ich gleich. Habe ich hier Geld in der Firma drin und kaufe jetzt mit der operativen Firma diese Immobilie für die Vermietung. Dann habe ich jetzt das operative Risiko und die Sicherheit der Immobilie auch wieder vereint in einer Gesellschaft. Da ist halt die Frage, ist das sinnvoll? Ich bin ja ein Verfechter davon, denn das Vermögen, das sichere Vermögen vom riskanten Betrieb zu trennen, damit eben, wenn etwas passiert, nur unter Anführungszeichen der Betrieb das Problem hat, aber nicht das gesicherte Vermögen. Weil sonst ist ja das Problem, du arbeitest hart und am Ende ist alles weg. Das macht ja keinen Sinn. Andere Themen wären zum Beispiel auch noch wie, ich möchte einen Teil vielleicht ausgliedern an eine andere Gesellschaft, die ist eine Servicegesellschaft tätig für die anderen Firmen. Muss allerdings natürlich, wenn ich eine Leistung erbringe, Umsatzsteuer verrechnen. Und wenn jetzt zum Beispiel eine andere Firma, die Leistung bekommt, umsatzsteuerbefreite Umsätze ausführt, dann haben wir das Problem, dass ich keinen Vorsteuerabzug habe. Das heißt, im Grunde wird das alles teurer. Und das passiert auch hin und wieder, dass ich auf die Umsatzsteuer nicht achte, was das für Konsequenzen hat. Würde ich den Mitarbeiter im eigenen Unternehmen haben, muss ich ja keine Umsatzsteuer zahlen. Gliedere ich sie aus und kaufe das wieder ein, dann ist auf einmal der Personalaufwand teurer, weil ich die Umsatzsteuer nicht zurückholen kann. Also solche Fehler passieren leider immer noch sehr häufig. Und da hilft oft schon ein kurzer Anruf beim Steuerberater, 5 Minuten telefonieren und der Fall ist geklärt, man weiß, was man macht. Und das wird viel zu selten gemacht.
Mhm. Also lieber vorher einmal fragen, als nachher viel Geld zu zahlen für irgendwas, was keinen Sinn macht. Ich habe, aber ich glaube, das ist den meisten auch bekannt, ich habe auch eine Holding und die Holding ist Eigentümerin von meinen ganzen Beteiligungen und von meinen ganzen Firmen. Es läuft alles über die Holding. Ne? So. Alright, dann haben wir Nummer 9, in Abhängigkeit begeben. Normalerweise, wer Unternehmer wird, hat ein hohes Freiheitsbedürfnis. Und jetzt sagst du, großer Fehler, sie begeben sich in die Abhängigkeit von?
Ja, von allen möglichen Stakeholdern am Unternehmen. Das kann jetzt mal der Mitarbeiter sein. Das ist vor allem, wenn man noch klein ist, einige Schlüsselmitarbeiter habe und jeder Mitarbeiter versucht sich halt einzigartig zu machen, unersetzbar zu machen. Und wenn man das zulässt, dass nur der das Wissen hat und nicht das Wissen im Unternehmen bleibt, dann wird man auch halt irgendwann in eine Art und Weise erpressbar. Und das muss vermieden werden. Das heißt, dass man, oder zum Beispiel längere Krankenstände und so weiter, dass der Betrieb nicht steht. Es darf nicht das Wissen allein bei einem Mitarbeiter sein, sondern man muss immer schauen, dass man das ausgleichen kann. Das wäre mal Thema Mitarbeiter. Dann genauso bei Kunden. Es ist zwar bequemer, 1, 2, 3 große Kunden zu haben als 50 kleine, aber was ist, wenn der eine Kunde sagt, okay, ich gehe jetzt, weil zum Beispiel in Deutschland Automobilindustrie, da haben jetzt auch die Zulieferer große Probleme und wenn jetzt einer der Großen sagt, ja, ich mache das jetzt in-house und ich lagere das nicht mehr aus, dann haben halt der Zulieferbetrieb ein dementsprechendes Problem, überschüssige Kapazitäten, und was machen wir damit? Also das wäre so ein Thema. Da hatten wir auch zum Beispiel einen Kunden, der hat kurz vor Jahresende einen großen Auftrag bekommen, einen sehr großen Kunden dazu, war im Einzelunternehmen, dann war die Diskussion, wollen wir das in eine GmbH übertragen? Da hatten wir Anfang Januar das Gespräch, haben gesagt, ja, können wir machen, reden wir in 2 Monaten nochmal und wir überlegen uns mal den Plan, wie können wir dorthin kommen. Dann hatten wir Ende März, glaube ich, noch einen Call und dann hatten wir erfahren, ja, wir wollten die Umgründung gerade vorbereiten, eben GmbH gründen, alles sauber übertragen, damit da steuerlich alles passt. Und der Kunde sagt, ja, das Problem ist, sein Kunde hat jetzt die Führungskräfte haben getauscht und der neue Vorstand hat gesagt, ja, wir machen das in-house und wird nicht mehr fremd vergeben. Mein Kunde hat schon alles geplant für Recruiting neuer Mitarbeiter, hat schon geplant, die Produktionskapazitäten zu erweitern, also neue Maschinen, auch einen Anbau geplant am Gebäude. Noch nicht umgesetzt, aber schon in Planung. Und auf einmal sagt er, nein, wir machen es wieder alles im Haus. Jetzt ist alles wieder zusammengebrochen, wir haben die Umgründung gestoppt, also nicht umgesetzt in dem Sinn, haben viel Kosten erspart, weil wenn der Kunde abgesprungen wäre und wir hätten das alles schon aufgebaut, dann hätte er wirklich ein Problem gehabt. Also auch da wieder Abhängigkeit eines großen Kunden. Wenn ich mehrere habe, bin ich nicht so leicht erpressbar. Ich komme nicht so leicht in Schwierigkeiten und er kann mich auch nicht über den Preis erpressen, genau. Mhm. Und was natürlich noch häufiger vorkommt, ist die Abhängigkeit von Banken. Vor allem gerade jetzt, wenn man variabel verzinst ist. Die Banken haben dann immer mehr Macht. Das heißt, wenn man investiert, nicht alles auf Oberkante, Unterlippe mit Fremdkapital machen, immer einen ausreichenden Eigenkapitalpolster dabei haben und schauen, dass man sich nicht zu sehr in die Abhängigkeit begibt. Das kann dann so weit kommen, wir hatten mal einen Kunden, da hat sich das Geschäft leider nicht so gut entwickelt, hat aber sehr stark und sehr viel investiert. Und da ist dann so weit gekommen, dass sogar auch die Bank das Ruder im Unternehmen übernommen hat. Das heißt, man ist quasi als Eigentümer, als Unternehmensgründer enteignet oder entmündigt worden, sagen wir es mal so. Und die Bank hat dann wirklich vorgegeben, die nächsten 2 bis 3 Jahre, wie der Plan geht. Ob eine Bank gerade ein Unternehmen führen kann, ist natürlich eine andere Sache. Aber man wird dann aus seinem eigenen Unternehmen rausgedrängt. Und das ist auch keine so tolle Situation.
Mhm. Ich erlebe es in meinem Tagesgeschäft ganz oft, wie viele von Kunden abhängig sind. Von einem Kunden oder irgendwie drei Kunden. Mhm. Und das ist gefährlich. Der Kunde kann dich erpressen. Ja. Und das Schlimme ist ja jetzt, wenn einer dieser großen Kunden in die Insolvenz geht, es dauert 5 bis 7 Jahre, bis dass du Geld bekommst und du bekommst im Schnitt 3%. Also eigentlich nix. Ist es weg. Mhm. Ja.
Es hört sich ja lukrativ an. Ja, ein großer Kunde, man sieht nur das Geld, die Eurozeichen in den Augen. Wir hatten auch natürlich schon öfters Anfragen von sehr großen Kunden, haben aber auch gesagt, okay, nein, das wollen wir nicht, weil eben genau aus diesen und jenen Gründen. Wir haben sehr viele Mittelständlerskunden und sehr gut verteilt. Und wenn einer gehen möchte, ja, dann tut es mir leid für die Geschäftsbeziehung, aber es bringt uns nicht ins Schwanken.
Ja, und das ist, du musst unabhängig sein. Hm? Ja. Alright, dann haben wir Nummer 10, die finale Frage, Bonität im Auge behalten. Warum ist das so wichtig?
Hier ist gleich die Überleitung von der letzten Frage, eigentlich Abhängigkeit der Bank. Und leitet auch wieder über, kenne deine Zahlen. Das bedeutet, du solltest wissen, wie es um deine Finanzen steht. Also nehmen wir an, du hast eine GmbH. Du musst immer wissen, wie fit ist die GmbH aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Und wenn du eine Finanzierung benötigst, die Bank macht eine Bonitätsanalyse, eine Bilanzanalyse und da werden gewisse Kennzahlen ermittelt und diese Kennzahlen geben dann ein Rating. Und dieses Rating ist quasi so wie die Schulnote. Im Zeugnis, ist es ein gutes Unternehmen, geht es dem Unternehmen gut, wird es eher schlechter, wie ist die Entwicklung? Und da müssen wir als Unternehmer schauen, dass unsere Bonität immer top ist. Das heißt, einerseits würde ich mal schauen, dass ich mehrere verschiedene Banken habe und mir da überall eine Bonität aufbaue, um eben wieder auch die Abhängigkeit zu reduzieren. Und eben auch gemeinsam in Abstimmung mit dem Steuerberater schauen, welche Hebel habe ich, um die Bonität zu verbessern. Das heißt, ich würde zum Beispiel die Eigenkapitalquote im Auge behalten. Das ist auf der Passivseite der Bilanz, wo das Kapital ist. Also da steht, wie viel Eigenkapital habe ich darunter, wie viel Schulden habe ich. Und die Relation zur Bilanzsumme, die ist wichtig. Das heißt, ich muss immer schauen, dass die Eigenkapitalquote gut ist oder immer höher wird und die Verbindlichkeiten weniger werden. Das ist einmal einer der Hauptpunkte, die auf das Rating einzahlen. Das heißt, je besser meine Eigenkapitalquote, desto besser das Rating, desto leichter bekomme ich einen Kredit, desto leichter kann ich meinen Kredit verlängern, zum Beispiel, wenn ich einen laufenden habe, oder desto mehr Ruhe habe ich von der Bank. Entwickelt sich das in die andere Richtung, dann bekomme ich sogar negatives Eigenkapital, das heißt, ich habe mehr Schulden als Vermögen, dann habe ich sehr viel Aufmerksamkeit von der Bank und keine Ruhe mehr. Das heißt, das in Auge behalten, genauso aber auch schauen, welche Möglichkeiten habe ich noch, die Bonität zu verbessern. Ich kann schauen, dass ich meine Außenstände gering halte, das heißt die Kundenforderungen, dass ich das Zahlungsziel vielleicht reduziere, dass ich ein straffes Mahnwesen habe, dass Geld reinkommt, vor allem jetzt in der aktuellen Zeit sehr wichtig, weil natürlich sehr viele Kunden auch finanzielle Probleme haben, um eben da zu schauen, dass das Geld reinkommt, weil wenn das Geld so lange draußen ist, dann die Frage, kriegt man es überhaupt noch, solche Themen, aber auch ganz leichte Hebel wie Informationsverhalten gegenüber der Bank. Das heißt, wann gibst du deinen Jahresabschluss an die Bank fürs Rating? Erst, wenn du aufgefordert wirst oder vielleicht gleich, wenn sie fertig ist, die Bilanz. Das heißt, wenn du Dezember Bilanzstichtag hast, du hast vielleicht im März schon die Bilanz fertig, schick sie gleich der Bank. Das ist bonitätsverbessernd, solche kleine Hebel. Also du hast viele Möglichkeiten, wie du selbst legal deine Bonität verbessern kannst, um eben mit der Bank vielleicht auszukommen.
Cool. Okay, 10 Punkte. Vielleicht gebt ihr uns ein Feedback in den Kommentaren. Was war der eine wichtigste von den 10 für euch? Das wäre sehr, sehr spannend. Und ich halte nochmal fest, du hast es kurz erwähnt, der YouTube-Kanal, der ist ziemlich umfangreich. Wie viele Videos sind da drauf?
Wir haben da jetzt schon über 440 Videos drauf. Wow. Alles zum Thema Steuern, Unternehmertum in Österreich. Sehr viel zum Thema natürlich GmbH, Holdingstrukturen, Immobilien, auch die neue Rechtsform, die flexible Kapitalgesellschaft, die es jetzt seit 1. Januar gibt, haben wir auch schon einige Videos dazu. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Themen, um eben eine Awareness zu schaffen für den Unternehmer. Worauf muss ich aufpassen, wo sind so die Probleme, dass man mal grundsätzlich weiß, wohin es geht. Und wenn man das vertiefend wirklich für sein Unternehmen haben möchte, dann, wie gesagt, wird es auch das Geschäftsführertraining im Angebot geben, um das dementsprechend zu vertiefen.
Okay, also 440 Videos auf dem YouTube-Kanal, das Geschäftsführertraining jede zweite Woche und Steuerberatung in Österreich auf jeden Fall. Und dann haben wir noch das ganze Thema Strategieberatung. Das machst du auch, steuerliche Strategieberatung. Das heißt, selbst wenn du sagst, ich will mit Roman nicht dauerhaft arbeiten, weil mein Steuerberater ist mein Schwager oder was auch immer du für Verbindungen hast, dann kannst du auf jeden Fall dir eine zweite Meinung holen. Das kennen wir aus der Medizin, das macht aber auch im Unternehmertum Sinn, dass du da einmal hingehst. Okay, Roman, wir werden alles entsprechend verlinken. Wie heißt der YouTube-Kanal?
Jagersberger Steuerberater, also einfach Roman Jagersberger für YouTube eingeben, dann führt kein Weg vorbei.
Das waren 50 Minuten mit Roman. Alle Kontaktdaten werden wir entsprechend verlinken in den Shownotes. Alles, was du brauchst. Und hey, das wäre richtig klasse, wenn du diese Podcast-Folge per WhatsApp weiterschickst an deine Unternehmerkollegen, für die das spannend ist, für die das ein echter Mehrwert ist. Oder wenn du eine Instagram-Story machst und Roman und mich am besten verlinkst, dann können wir nämlich entsprechend das Ganze teilen. Also, vielen Dank und Attacke!